Das Thema, Jesus stillt den Lebensdurst, beziehungsweise die Frau am Brunnen. Ja, Jesus ist ja viel mit seinen Jüngern durch Galiläa und Judäa gewandert. Und in unserem Text von Johannes 4, ich lese jetzt nur einen kurzen Abschnitt, eigentlich müsste ich jetzt 40 Verse lesen, aber die anderen Verse kommen also nach und nach, kommen die in der Predigt auch drin vor, werden auch von mir erklärt. Da heißt es in diesen ersten 4 Versen, auf seiner Reise kam Jesus durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort ist der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Reise setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Vergegenwärtigen wir uns die Geschichte. Jesus war bereits früh am Morgen vom Jordantal aus, wo er mit seinen Jüngern taufte, aufgebrochen. Sein Ziel ist das etwa 100 Kilometer nördlich gelegene Galiläa, wo er in und um Kapernaum herum ja die meisten Wunder tat. Auf innere Weisung hin wählte Jesus nicht den einfachen Weg, also seitlich am Jordan entlang, sondern den Weg am Ebalgebirge vorbei, auf dem sich die Geschichte auch vom barmherzigen Samariter abspielte. Von einem etwas 30 Kilometer langen Fußmarsch, müde und verstaubt, hungrig und durstig, schickt Jesus seine Jünger zum Einkaufen in das nahegelegene Sychar und macht Rast am Jakobsbrunnen. Es ist Mittagszeit. Die Hitze hat ihren Höhepunkt erreicht. Die Kreatur verstimmt und zieht sich in sich selbst zurück. Und da kommt eine Frau aus Samarien mit einem Krug, um Wasser zu schöpfen. Brunnen waren immer auch Orte der Begegnung. Aber das galt in den kühleren Morgen- und Abendstunden. Wer zum Zeitpunkt sengender Mittagshitze die Wasserquelle aufsuchte, hatte so seine Gründe. Der biblische Text schweigt über die Motive. Vielleicht verdient die Samariterin mit dem Wasserschöpfen ihren Lebensunterhalt und ist gezwungen, ihre Tätigkeit auch mittags fortzusetzen, um über die Runden zu kommen. Vielleicht sucht sie die Einsamkeit. Vielleicht wählte sie aber auch diese unbequeme Zeit, um Bewohnern aus Sychar, die eher abends hierher kommen, wenn es kühler ist, aus dem Weg zu gehen, um nicht Auskunft geben zu müssen, um nicht ihren abfälligen Blicken ausgesetzt zu sein, wegen ihres ja nicht zu bestreitenden verwerflichen Lebensstils. Sie möchte offenbar möglichst Kontakte meiden. Die Begegnung mit der Frau geschieht gänzlich unerwartet. Den Fremden, der auf dem Brunnenrand saß, beachtet sie kaum, zumal da er nach seinem Aussehen ein Jude zu sein scheint. Denn auf Juden sind die Menschen ihres Landstriches Samaria nicht besonders gut zu sprechen. Das war historisch bedingt. 720 vor Christi Geburt hatten die Babylonier das jüdische Nordreich erobert und nahezu die gesamte Bevölkerung deportiert. Und wir kennen ja solche sogenannten ethnischen Säuberungen ja auch aus unserer jüngeren Geschichte. Die Eroberer von damals, also die Babylonier, lockten mit Steuervorteilen Bauern aus Babylon und anderen Ländern in den entvölkerten Norden Israels. Und die neu Angesiedelten vermischten sich über die Jahre mit den zurückgebliebenen Juden und wurden Samariter genannt. Nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft begannen sie mit dem Wiederaufbau des Tempels. Und die Samariter wollten mithelfen, aber schroff abgewiesen, worauf sie dann auf dem Berg Garazin einen Ersatztempel bauten. Die Juden verachteten die Samariter wegen der Mischehen, die für sie streng verboten waren. Wenn ein Jude eine Ausländerin heiratete, stieß man ihn aus der Familie aus. Eine erbitterte Feindschaft trennte beide Volksgruppen seit Jahrhunderten. Die Samariter galten als Abtrünnige. Gleichwohl nimmt Jesus mit seinen Jüngern den Weg durch Samarien. Und dort am Brunnen, den Jakob einmal vor vielen Jahren für seine Viehherden gegraben hat, trifft er nun auf eine Frau aus Samarien. Und die spannende Frage ist, wie wird diese Begegnung ausgehen? Wird Jesus diese Frau, die ihn nicht beachtet, die ihm von sich aus kein Wasser zum Trinken anbietet, für das Reich Gottes gewinnen? Jesus hatte den Auftrag zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und bevor er in den Himmel fuhr, gab er ja seinen Jüngern auch den Missionsbefehl, den Auftrag, das Evangelium weiterzusagen. Verkündigt das Evangelium, sagt die frohe Botschaft weiter. Und darum ist ja die Fragestellung, wie können Unerreichte auch hier in Grünberg erreicht werden, biblisch und richtig. Jeder sollte ein Missionar sein. Im Predigttext gibt uns Jesus Anschauungsunterricht, wie das geschehen kann, auch im Blick auf schwierige Menschen, von denen wir ein Bild gesehen haben. Lassen wir den Text auf uns wirken. Es spielt sich alles in einer Atmosphäre ab, die uns den Atem raubt. Und bei Jesus spüren wir keine Verachtung, nicht die geringste Geringschätzung oder innere Abneigung der Frau gegenüber. Er überrumpelt die Frau aus Samaria nicht mit unnützen Fragen. Er beobachtet, wie die Frau am Seil ihren Eimer in die Tiefe lässt und ihn dann wieder gefüllt nach oben zieht. Er beobachtet. Und während sie damit beschäftigt war, saß Jesus schweigend neben ihr auf dem Brunnenrand. Er las in ihrem Gesicht, dass ein Druck von Schuld und Elend auf ihr lag. Er las in ihren Augen ihre ganze Not, aber er spricht sie nicht direkt darauf an. Das Gespräch Jesu mit der Samariterin beginnt an einem harmlosen Punkt und ist bald bei den tiefsten Fragen angelangt. Jesus bittet die Samariterin, gib mir zu trinken. Die Frau ist völlig perplex, völlig baff. Hat dieser fremde Mann, dieser Judäer, sie denn gerade eben noch angesprochen, für den doch die Judäer nur Abschaum sind? Hat er sie da angesprochen? Weiß er denn nicht? Aber Moment mal, kommt da nicht auch eine tiefe Wertschätzung zum Ausdruck, indem er, ein Mann, sie anspricht? Das ist ja völlig ungewöhnlich. Religiöse Männer gönnen ja ihren eigenen Frauen auf der Straße kein Wort. Ein Rabbi damals dankte Gott dreimal am Tag, dass er nicht als Frau zur Welt gekommen ist. In der Öffentlichkeit sprachen sie nicht einmal mit der eigenen Frau oder der Tochter, geschweige denn mit einer Fremden. Man hätte ja Kontaktschuld auf sich geladen. Das hätte das Ende der Karriere bedeutet. Und dieser verlogene Moralkodex der Pharisäer und Schriftgelehrten, die es ja heute auch in Mass gibt, stand im Widerspruch zur Schöpfungsordnung Gottes. Gott hat Frauen mit der gleichen Würde beschenkt wie die Männer, wie Männer. Und wo das nicht mehr gilt, die Gesellschaft ihre eigenen Moralvorstellungen durchsetzen will, da reißt Jesus auch diese Mauer ein. Und darum müssen eigentlich heutzutage besonders die Frauen Jesus dankbar sein. Denn er hat diese Mauer, die zwischen Mann und Frau ist, und auch heute noch in vielen Religionen, er hat sie niedergerissen. Jesus kümmert sich nicht um menschengemachte Gesetze. Er nimmt die Frau für voll, er wendet sich ihr freundlich zu. Er strahlt menschliche Wärme aus, erweckt Sympathie. Das schafft die Basis dafür, dass die Frau sich öffnet. Sie fasst Vertrauen und spricht, wie, du als Jude, du bittest mich, eine samaritische Frau, um Wasser? Vers 9, wenn jemand nachlesen will. Sie spürt, das ist ein besonderer Augenblick. Dieser Mann ist ja völlig anders, der ist frei von Vorurteilen, der verachtet mich ja gar nicht. Und in der Tat, Jesus, seine uns Menschen zugewandte Liebe reißt unsichtbare Mauern gesellschaftlichen Lebens ein. Vor ihm sind wirklich alle Menschen gleich. Bei ihm gibt es keine Rassenschranke, keine Apartheid. Die Frau wundert sich, dass ein durstiger Jude sie um Wasser bittet. Und über ihrem Staunen vergisst sie sogar, ihm das gewünschte Wasser sogleich zu reichen. Und als ob es ganz selbstverständlich wäre, löst sich ihre Zunge und sie spricht mit ihm. Liebe Gemeinde, das ist im wahrsten Sinne eine Begegnung mit Tiefgang. Und wir spüren, hier ist ein Arzt am Berg, der die tiefen Schichten des Menschen kennt. Ein Arzt, der heilt, der erquickt, der zurechtbringt, so wie wir es schon von David im Psalm 41 lesen können. Hier begegnet uns der Sohn des Höchsten, durstig und erschöpft, ganz Mensch wie wir. Eigener Hunger und Durst halten ihn nicht davon ab, einen Menschen aus seiner seelischen Not zu befreien. Er weckt Hoffnung und Sehnsucht nach Leben durch unkonventionelle, liebevolle Zuwendung. Und nun erkennt auch die Frau die Lage des Fremden. Sie sieht, dass er durstig ist und dass er kein Schöpfgefäß bei sich hat und dass er sich auf der Durchreise befindet und dass er auf sie angewiesen ist. Und in ihrer erstaunten Frage, wie du als Jude bittest mich, eine samaritische Frau, um Wasser, kommt dann plötzlich auch Nachdenklichkeit zum Ausdruck. Und vielleicht genießt sie auch ein Stück weit ihre Überlegenheit. Aber die ist im nächsten Moment schon wieder verflogen. Denn der Fremde hat ja mehr zu geben, als sie sich auch nur im Entferntesten zu erhoffen vermag. Denn Jesus antwortet ihr, wenn du wüsstest, wer dich da um Wasser bittet, du würdest ihn sofort um lebendiges Wasser bitten. Nicht normales Brunnenwasser, das man immer wieder neu schöpfen muss, welches den Durst nicht für immer stillt. Die Frau antwortet, aber du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn lebendiges Wasser für mich hernehmen? Da hat sie recht. Aber um Brunnenwasser geht es Jesus ja auch gar nicht. Jesus spricht hier durch die Blume, die Frau versteht Bahnhof. Das können wir auch bei anderen Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, beobachten. Jesus spricht manchmal so ganz unverständlich, in Gleichnissen. Er verschlüsselt eine Botschaft und lockt den neugierig gewordenen Gesprächspartner damit in ein Gespräch. Der Gesprächspartner versteht den Sinn zwar immer noch nicht völlig, wird aber durch Jesus angeleitet, die Botschaft allmählich zu entschlüsseln. Ja, denken wir an die Geschichte von Nikodemus in Kapitel 3. Zunächst klingt alles abwegig, angeberisch vielleicht auch, was Jesus der Frau hier sagt. Er behauptet, ihr frisches Quellwasser geben zu können. Sie dagegen kann nur abgestandenes Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Und daher fragt sie verwundert, woher er denn frisches Wasser nehmen will. Er kann ihr ja noch nicht einmal etwas abgeben. Die Samariterin fährt fort zu fragen, kannst du denn mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jakob, der von vielen verehrte Vorfahren, hat einmal diesen tiefen Brunnen mühsam gegraben und mit dem Wasser seine Familie und seine Viehherden zu versorgen. Klingt es da nicht anmaßend, dass dieser Fremde hier vorgibt, er könne ihr qualitativ viel besseres Wasser, ja frisches Wasser reichen? Aber Jesus gebraucht hier ja Wasser in einer ganz anderen Bedeutung. Jesus meint mit lebendiges Wasser ein Wasser, das den Lebensdurst stillt. Er verwendet den Begriff wie in Offenbarung Kapitel 21, wo es heißt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Aber noch kann die Frau es nicht in diesem übertragenen Sinn verstehen. Jesus hilft ihr einen Schritt weiter und sagt, jeder, der dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Also Jesus ist jetzt sehr deutlich geworden. Anschaulich und klar spricht er von ihm selbst als der Quelle, aus der ewiges Leben kommt. Ja, er spricht von sich selbst hier als der Quelle des Lebens. Jesus beansprucht selbst, diese Quelle zu sein. So wie er vorher auch beansprucht hat, das Brot des Lebens zu sein. Der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Das Licht der Welt zu sein. So beansprucht er auch hier, Quelle des Lebens zu sein. Und jetzt scheint diese Frau zu verstehen, dass es um mehr geht als lediglich um H2O. Sie antwortet, dann gib mir dieses Wasser, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser schöpfen muss. Und nun hat sie verstanden. Mit diesem Wasser, von dem Jesus hier spricht, wird kein Essen gekocht, da werden keine Kleider mitgewaschen. Da geht es um innere Reinigung, um Herzensreinigung. Da geht es um was ganz anderes. Jesus geht es um Stillung des Lebensdurstes. Und damit wird eine wichtige Tatsache angesprochen, die wir nur bestätigen können. Liebe Geschwister, viele Menschen heute verwüsten ihre Seele, ihre Fantasie, ihr Bewusstsein und auch ihr Unterbewusstsein, zum Beispiel durch schreckliche Filme und Bilder, die sie sich ansehen, sowie auch durch sexuelle Ausschweifungen, durch Beschäftigung mit okkulten Praktiken. Psychoanalytiker, die behaupten, sie könnten bis ins Unbewusste vorstoßen, haben durch ihr Graben im Innenleben von Menschen entsetzliche Dinge ans Tageslicht gefördert, die man eigentlich nur mit den zwei Adjektiven beschreiben kann, wüst und leer. Und auch die Beschäftigung mit anderen Religionen kann einen Menschen innerlich total verwüsten. Das Buch von Martin Campuis, Ich war Buddhist, schildert dies sehr plastisch und auch drastisch. In jedem menschlichen Herzen schlummert ein Durst, den wir von uns aus nicht zu stillen vermögen. Wie viel unerfüllte Liebes- und Lebenssehnsucht steckt zum Beispiel auch in dem Musikstück I can get no satisfaction. Ich kann keine Erfüllung finden. So sang schon damals, es war schon lange her, aber letztes Jahr auch noch einmal, im Sommer letzten Jahres in der Weltin Arena in Gelsenkirchen, da sangen sie das noch einmal. Unter dem Applaus der Fans, I can get no satisfaction, ich kann keine Erfüllung finden. Damit bringen sie die tiefe innere Leere vieler Menschen, ihr tief sitzender Frust und ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck. Und gleichzeitig signalisieren sie damit ihre ungestillte Sehnsucht nach echter Liebe, nach Seelenfrieden, nach Geborgenheit. Sinclair Lewis beschreibt in einem seiner Bücher eine Begegnung zwischen einem kleinen Geschäftsmann und dem Mädchen, das er liebt. Und sie sagt zu ihm, äußerlich sind wir beide ganz unterschiedlich, aber tief innen sind wir grundsätzlich dieselben. Wir sind beide hoffnungslos unglücklich über irgendetwas und wir wissen nicht, was es ist. Anders ausgedrückt, wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Ewigkeit, die Gott in unser menschliches Herz gelegt hat. Wir können sie nicht einfach abschütteln. Und diese Sehnsucht nach innerem Frieden, nach Geborgenheit erinnert uns immer wieder mal weniger, mal stärker an Gott, unseren Schöpfer, vor dem wir alle einmal Rechenschaft ablegen müssen. Sie ist wie eine unsichtbare Stimme aus dem Off. Letztlich finden wir nur bei Gott wirkliche Geborgenheit und Trost, wirklichen Frieden, echten Sinn und ewigen Halt. Entweder bei ihm oder nirgendwo. Die Frau in unserem Text ist seelisch am Verdursten. In ihrem Inneren ist Wüste. Sie braucht mehr als H2O. Sie braucht vielmehr den Zugang zu einer Quelle, die ein ganzes Leben lang nicht versiegt. Und nun hat Jesus in ihr die Sehnsucht nach lebendigem Wasser geweckt. Die Frau bittet, gib mir dieses Wasser. Doch sie muss ihr Leben in seiner ganzen Wirklichkeit sehen. Es muss zuvor alles ans Licht kommen, was sie letztlich niederdrückt und was sie so einsam macht. Und darum gibt ihr Jesus eine Antwort, die den unbefangenen Leser der Geschichte ebenso überrascht wie die Samariterin. Was sagt er dieser Frau, was wir uns nicht hätten getraut? Was sagt er? Gut, entgegnet Jesus, geh und rufe deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Vieles muss ja gemeinsam aufgearbeitet werden. Und dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwidert Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt meinte die Frau, ich sehe, du bist ein Prophet. Die Frau ist geschockt. Plötzlich ist ihr ganzes Leben aufgerollt. Was für ein Chaos. Die ganze Menschheits- und Lebensgeschichte in einem Herzen. So viele Hoffnungen, so viele Enttäuschungen, so viele gescheiterte Beziehungen, so viel Leid, so viele gebrochene Versprechungen, so viel Gewalt, so viele Wunden, so viel Einsamkeit, so viel Verachtung vielleicht auch, so viel Wüste, so viel verworfene Lebensziele und immer noch auf der Suche nach Geborgenheit und immer noch nicht gefunden. Was für ein armes Leben. Die Frau ist peinlich berührt, aber sie verschließt sich nicht. Sie spürt, dieser Mann will sie nicht demütigen. Ganz wichtig, dieser Mann will sie doch gar nicht demütigen. Ihr Herz geht auf. Sie antwortet ergriffen von Jesu Worten, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Das heißt für sie, ich kann ihm nichts vormachen. Er kennt mich ja durch und durch. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, der Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist, also wieder zurechtzubringen, zu heilen. Und hier ist ein Mensch, der hoffnungslos verirrt ist, der Rettung braucht und Rettung will. Noch hat die Samariterin Jesus nicht als Retter erkannt, also als einer, der ihr die Schuld abnehmen kann, der sie wieder zurechtbringen kann. Aber sie erlebt, dass er sich von ihrer Vergangenheit nicht abschrecken lässt. Sie muss demnach vor ihm auch nichts verstecken. Sie fühlt sich angenommen und verlangt nach letzter Erfüllung. Sie braucht Vergebung. Und deshalb fasst sie sich ein Herz und spricht zu Jesus. Hochinteressant. Herr, kannst du mir dann eine Frage beantworten? Oh, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Wenn Jesus jetzt ein moderner Psychotherapeut gewesen wäre, dann müsste er zumindest jetzt das religiöse Element, die Wesensseite des Glaubens, ausklammern. Ganz sicher. Das hat jetzt hier nichts zu sagen. Wir wollen jetzt nicht über Religion sprechen. Aber wirkliche Heilung kann nur eintreten, wenn der Mensch im Einklang mit seinem Schöpfer steht. Wenn der innere Frieden, wenn er inneren Frieden hat, und den kann Gott wirklich schenken durch Vergebung der Schuld. Und Jesus sieht sofort, da ist in der Frage nach dem rechten Ort der Anbetung auch die Frage nach dem rechten Tempel, die Frage nach dem rechten, dass in der Frage nach dem rechten Ort auch der Anbetung auch die Frage nach dem rechten Tempel steckt. Also, wo sie praktisch ihre Schuld abladen kann, wo ein Opfer bringen kann. Mit einem Opfer will sie wieder gut machen, was sie in ihrem Leben alles schlecht gemacht und als Schuld so auf sich geladen hat. Sie braucht Absolution. Aber der samaritische Tempel auf dem Gerizim ist doch nur ein Ersatz. Sie ist sich nicht sicher, ob ein Opfer in einem Ersatztempel vor Gott zählt. Und nach Jerusalem darf sie ja nicht. Wo kann sie also ihre Schuld loswerden? Was steckt alles hinter dieser Frage? Wie kann sie mit Gott ins Reine kommen? Wie können Menschen seelische Entlastung erfahren? Eine ganz wichtige Frage. Wer zeigt ihnen den Weg? Jesus öffnet der Samariterin den Blick für einen ganz anderen Weg. Gott ist nirgendwo eingesperrt. Weder in Tempeln noch in Kirchen oder Kapellen. Gott ist nicht in Gebäuden und er ist auch nicht von Zeremonien abhängig. Jesus sagt zu ihr, doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen Gott überall anbeten können. Wichtig ist allein, dass sie von Gottes Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will Gott angebetet werden. Denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss seinen Geist haben und in seiner Wahrheit leben. Also die Frau braucht nirgendwo hinzugehen. Alles, was sie jetzt braucht, ist, sich aufrichtig im Gebet an Gott zu wenden. Sie braucht keine Opfer, auch keine Vorleistungen zu bringen. Die Frau entgegnet, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen wird, der wird uns schon alles erklären. Und daraufhin sagt Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin der Messias. Wir sind bereits bei Vers 25 bis 26. Ich bin der Messias. Auf einen Retter warteten damals Juden und Samariter auf einen starken Mann, der endlich die römische Besatzungsmacht aus dem Land treiben würde. Aber Jesus wollte nicht politischer Regent werden. Er wollte auch keine Staatskirche schaffen. Er gibt sich hier als der Frau, als der Messias, als der Erlöser zu erkennen, der das Grundproblem von uns Menschen lösen kann. Jesus ist der einzige Weg zu dem einzigen Gott. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Und als diesen Retter gibt sich Jesus zu erkennen. Das wird für die Frau zum Wendepunkt ihres Lebens. Und sie erkennt, das höchste Lebensziel ist Frieden mit Gott. Was passiert nun? Ihr Inneres gerät derart in Erregung, in Bewegung, dass sie vergisst, wozu sie eigentlich an den Brunnen gekommen ist. In den Versen 28 und 29 lesen wir, da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und berichtete aufgeregt allen Leuten, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Dabei hat er mich noch nie gesehen, ob er wohl der Messias ist. Ist das nicht herrlich? Sie geht ins Dorf, geht keinem mehr aus dem Weg. Die Dorfbewohner sind perplex, sie sehen, die Frau ist plötzlich ja ganz anders, sie ist ja wie umgewandelt. Sie ist voller Begeisterung, Freude und Glückseligkeit, was wir nie zuvor bei ihr gesehen haben. Da muss etwas Grundlegendes geschehen sein. Diesen Mann müssen wir Dorfbewohner sehen, der das geschaffen hat. Das Verhalten der Frau ist so ansteckend, dass sie alle hinausgehen, um Jesus zu sehen. Ihr Lieben, das wünschte ich mir. Solchen Effekt wünschte ich mir auch für die Gemeinde hier in Alsfeld, dass Menschen durch ihr Zeugnis auch angesteckt würden, auch hierher zu kommen. Und dann laden die Samariter Jesus sogar ein, ihr Gast zu sein. Jesus geht mit, er bleibt zwei ganze Tage im Dorf. Und es geschieht noch mehr, denn es heißt, Schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Nicht nur ihr Retter, nicht nur der Retter Israels, sondern der Retter der Welt. Und wieder schwinden Grenzen. Der Retter hat wirklich die ganze Welt im Blick, auch uns, auch dich und mich, jeden von uns. Was für eine Geschichte. Sie lehrt uns, wenn man in einer Sackgasse festsitzt, hilft nur eins, umkehren. Gott weiter aus dem Weg zu gehen, bringt Unglück. Wendepunkte sind die wichtigen Stationen auf unseres Lebens, auf unserem Lebensweg. Ja, am Ende der Geschichte, am Ende der Geschichte wollen wir uns fragen oder müssen wir uns sagen, wie gut, dass Jesus sich nicht in ein belangloses Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen eingelassen hat. Wie gut, dass Jesus die Frau direkt herausgefordert hat. Wie gut, dass Jesus nicht nur Sünden aufdeckt, sondern auch auf Golgatha für unsere Sünden gesühnt hat. Wie gut, dass Jesus Freude und Erfüllung schenkt. Wie gut, dass Jesus in seinen Jüngern auch heute noch am Wirken ist. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns die Quelle mit dem Wasser des Lebens geworden bist. Du kommst unserem Lebensdurst entgegen, du gibst den Heiligen Geist. Wir danken dir, dass wir nicht mehr woanders nach dem wahren Leben suchen müssen. Wir bitten dich auch für alle Menschen, die dich noch nicht gefunden haben, für alle, die noch unterwegs sind, die ihren Durst in den oberflächlichen Versprechungen dieser Welt zu stillen suchen und doch nicht satt werden. Begegne du ihnen auf deine ganz persönliche Weise und gebrauche auch uns. Zeige uns Menschen in unserer Umgebung, denen wir den Weg zur Quelle weisen können. Amen.